Das zweite Buch Könige ist voller Höhen und Tiefen und wir sind zum Glück mal gerade bei einer der Höhen, beim König Hiskia. Der ist so wichtig, dass er mehrere Kapitel bekommt, 18, 19 und 20. Und unter ihm bricht das Volk halt mal wieder auf. Aber es ist nur ein äußerer Aufbruch, weil wir dann sehen können, bei seinem Sohn geht alles wieder den Bach runter. Kommen wir wahrscheinlich heute hin zu seinem Sohn, aber ich verspreche noch nichts. Manchmal ergreift mich ja doch zu viel Lust dazu, noch mehr zu erzählen. Also Hiskia hat das Volk zurückgebracht zu Gott, zumindest vom Äußerlichen her. Er hat erleben müssen, dadurch, dass er sich von Assyrien getrennt hat, dass die gesagt haben, jetzt wollen wir aber erst recht. Und die haben ja ganz Juda erobert. Haben es aber nicht geschafft, Jerusalem zu erobern, weil Gott eingegriffen hat. Und das wiederhole ich gerne nochmal, weil es mich selber so gefreut hat, dass der Engel des Herrn, also Jesus selber, bevor er Mensch wurde, runtergekommen ist und den Feind komplett platt gemacht hat. Als Bild dafür, was Jesus getan hat, als er runter in diese Welt gekommen ist, und den Feind tatsächlich auch platt gemacht hat. 1. Johannes 3, Vers 8, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und jetzt, nachdem Jesus die Werke des Teufels zerstört hat, ist es an uns, es wiederzuholen, was der Feind sich geholt hat. So war es für Juda dann die Aufgabe, nicht nur in Jerusalem zu bleiben, sondern auch in Judäa, hoch nach Samaria, bis hin in die ganze Welt. An dem Moment, das war für die Jünger. Komisch, es passt so alles gut zusammen. Jetzt geht's ans Ende des Hiskia. Zu dieser Zeit, das ist die Zeit in der Belagerung, das finden wir raus dadurch, wenn wir die Parallelstellen lesen in 2. Chronik oder in Jesaja. Also gerade, ich glaube, es ist in Jesaja wirklich genau angegeben, dass es das zu dieser Zeit bedeutet, während die Belagerung ist. Also zu dieser Zeit wurde Hiskia todkrank. Also es gab nicht nur von außen die Krise, sondern auch von innen. Das ist das Gemeine. Da lässt uns der Teufel nicht nur von außen keine Ruhe, sondern kommt auch von innen. Also wenn von draußen die Angriffe kommen, kommt er natürlich auch von drin an. Wunderbar in den Psalmen, ich bin mir gerade nicht sicher in welchem, das, ja. 42, jetzt habe ich wieder, danke. Wo die Leute so stichelnd ankommen und fragen, wo ist denn dein Gott? Und es nimmt den Psalmbeter total mit, also bei Psalm 42 ist das Asaf, einer der Leute, die David eingesetzt hat, und der spricht halt uns allen aus der Seele. Von draußen kommen die Bedrängnisse und von drinnen kommt der Teufel an und fragt eben auch, wo ist denn dein Gott? Mensch, du bist von außen angegriffen, von drinnen auch. Kannst gleich aufgeben. Oder wie es Hiobs Frau gesagt hat, sage Gott ab und stirb. Wörtlich da sogar, verfluche Gott und stirb. Also, und es kommt ja noch besser, in Anführungszeichen. Zu dieser Zeit wurde Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz, kam zu ihm und sprach zu ihm, so spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Bäm! Von draußen kommt der Angriff. Von drinnen kommt der Angriff, dass er krank wird. Und jetzt kommt auch noch Gottes Wort selber zu ihm durch Jesaja und sagt, bestell dein Haus, gib einfach auf, du wirst sterben. Hey, super, danke. Das macht jetzt richtig viel Laune weiterzuleben. Wenn sogar Gott sagt, lass es. Das ist jetzt so eine dieser Möglichkeiten, wo man merkt, Gott stellt es uns als Möglichkeit hin. Also, was Jesaja hier sagt, du wirst sterben, das kann man auch übersetzen, du stirbst, du hast die Möglichkeit zu sterben. Also, es ist nicht unbedingt immer so komplett fest, aber es ist tatsächlich, es gibt diese Augenblicke, wo Gott selbst zu sagen scheint, gib doch einfach auf, es hat keinen Zweck. Und dann ist es an uns, nochmal nachzuhaken, nochmal im Wort rumzuforschen, zu gucken, ist das nun wirklich von Gott, dass er mir sagt, Schluss, lass es, so wie es Gott auch an diversen Stellen gesagt hat, zum Beispiel bei Mose. Also Mose durfte ja nicht ins verheißene Land gehen und Mose hat Gott bedrängt, lass mich doch mit reingehen. Und Gott hat irgendwann gesagt, rede mir nicht mehr davon. Es kommt so, wie ich gesagt habe. Und hier haben wir aber, dass Gott sich umstimmen lässt. Also es gibt die Möglichkeiten wie bei Mose, dass Gott gesagt hat, so ist es jetzt und so bleibt es auch. Und hier bei Hiskia haben wir jetzt eine Möglichkeit, wo Gott sagt, so ist es. Oder so soll es jetzt eigentlich sein, aber du hast die Möglichkeit, es zu ändern. Er, also Hiskia ist das jetzt, aber wandte sein Antlitz zur Wand und betete zum Herrn und sprach. Also erstmal, er wandte sich ab. Ganz klar. Wenn ich gesagt bekäme, du musst sterben und ich habe doch eigentlich noch so viel vor. Ja. Klar, zum einen, wir wissen, wo es hingeht. Und je nachdem, wie alt, hat man weniger vor im Leben. Und da ist tatsächlich jetzt nicht unbedingt die Frage, ob man 90 oder 60 ist. Denn eine 60-Jährige kann schon sagen, ich habe mein Leben schon komplett hinter mir und sagt, gut, ich mache. Und der 90-Jährige sagt, ja, ich möchte noch. Also bitte jetzt nicht falsch verstehen, dass es nur hier aufs Alter ankäme. Aber Hiskia, der will noch nicht. Und er kriegt das Wort, dass er gewissermaßen, also dass er tatsächlich von Gott kommt, aber er will es nicht annehmen. Und das finde ich ist tatsächlich auch etwas. Wir müssen nicht alles annehmen. Also nachgucken, nachprüfen. Ist es so eine Situation wie bei Mose, nachdem er gesagt bekommt, du wirst nicht ins weiße Land kommen? Oder, ich bleibe jetzt nochmal bei Mose, ist es eine Situation wie auf dem Berg Sinai, als Gott zu ihm sagt, lass mich runter, ich vertilge das Volk und aus dir mache ich ein großes Volk. Dann hätte Gott immer noch seine Verheißung gehalten gegenüber Abraham. Gut, gab schon ein paar Prophezeiungen gegenüber Juda, aber das kann man ja runterfallen lassen. Und da hat sich Mose dazwischen geworfen und gesagt, nein, bitte nicht, streich mich lieber aus dem Buch des Lebens. Und Gott hat sich gewissermaßen umstimmen lassen. Also Gott hat sich nicht umstimmen lassen, er hat bloß einen Grund gesucht, warum er es nicht tun soll. Und in dem Augenblick hat Mose gesagt, lieber streichst du mich raus und das machst du nicht, weil du gerecht bist. Und hier ist jetzt Hiskia, der sich abwendet in Trauer und spricht, ach Herr, gedenke doch, dass ich vor dir in Treue und mit rechtschaffendem Herzen gewandelt bin und getan habe, was dir wohlgefällt. Und Hiskia weinte sehr. Also, es gibt Strömungen in der Christenheit, ich zähle mich in einem gewissen Punkt auch dazu, die sagen, du kannst dir nichts darauf einbilden, was du gemacht hast. Paulus sagt nämlich selber auch, was hast du, das du nicht empfangen hast? Und wenn ich jetzt den Vers lese mit dieser Brille, dann sage ich, Herr Hiskia, ich sei mal ganz, ganz klein. Hast du überhaupt eine Ahnung, dass es nur Gott war in dir, der das gewirkt hat? Hast du eine Ahnung, dass all das Gute, was du getan hast, alles von Gott kam und du deswegen so tolle Sachen gemacht hast? Haha, aber andererseits kann ich dann auch sagen, ja, Hiskia ist ja einmal als König Israels ein Bild für Jesus. Aber er ist auch ein Bild für uns Christen. Es ist halt immer so, warum muss da jetzt mehr an Bildern sein? Weil der König eben nicht der Messias ist, aber doch ausgestattet ist mit dem Geist Gottes. Das davon spricht die Salbung. Das heißt ja übrigens auch der Messias, der Gesalbte. Davon spricht die Salbung, die wir auch empfangen haben, dadurch, dass wir den Heiligen Geist haben. Also, Paulus sagt ja in 1. Korinther 12, wer den Heiligen Geist nicht hat, der kann auch nicht bekennen, dass Jesus der Herr ist. Das heißt, jeder Christ hat den Heiligen Geist. Und daher können wir uns auch in Hiskia da wiederfinden. Und wenn wir das jetzt sagen, okay, der Heilige Geist wirkt in uns und wir dürfen in gewisser Weise Gott tatsächlich auch vorhalten, was wir für ihn gemacht haben. Ganz komisches Konzept. Wo wir doch eigentlich sagen, hallo, bilde dir nichts darauf ein, und andererseits dürfen wir es ihm vorhalten. Und sagen, sieh doch mal, wie du mich schon hast gebrauchen können. Also, in gewisser Weise schon, dass wir nicht sagen, ich bin so toll, ich habe das alles toll gemacht, sondern dass wir sagen, guck mal, was dein Sohn durch mich alles gemacht hat, was der Heilige Geist alles durch mich gemacht hat. Klar, du hast das Recht, mich rauszuholen, aber ich möchte auch mehr für dich tun. Da geht es nicht zuerst darum, dass wir sagen, ich will hier nur länger leben und so weiter, sondern es geht darum, dass wir sagen, ich möchte gern noch mehr für dich tun. Ich habe so viel für dich schon gemacht und ich möchte noch mehr tun. Also nicht mit dem, sieh, was ich alles gemacht habe, ich verdiene das, dass ich weitermachen darf, sondern ich habe das alles von dir bekommen, ich habe das alles gemacht, ich möchte noch mehr tun. Ich bin noch nicht fertig mit dem. Und es macht Hiskia fertig und er weint. Und es sind echte Tränen. Also es gibt ja das in manchen Beziehungen, habe ich mir sagen lassen, dass die Frau dann anfängt zu weinen, aber es aufgesetzte Tränen sind. Warum fängt sie an zu weinen? Damit der Mann irgendwas macht, was die Frau machen möchte. Manchmal ist es zum Guten manipuliert, manchmal zum Bösen. Gott können wir nicht manipulieren und er sieht unsere Tränen. Und er sieht, ob die Tränen echt sind oder Krokodilstränen. Und bei Hiskia ist die Trauer so groß darüber, der kann das nicht annehmen und er möchte es noch nicht annehmen. Er möchte noch mehr für Gott tun. Als aber Jesaja noch nicht zum mittleren Hof hinausgegangen war, kam das Herrn Wort zu ihm. Kehre um und sage Hiskia, dem Fürsten meines Volks, so spricht der Herr deines Vaters David. Pause, sozusagen. Warum kommt hier nochmal David ins Spiel? Wir haben das beim letzten Mal gehabt, dass Gott gesagt hat, ich verschone die Stadt nicht um deinetwillen, sondern um meinetwillen und meines Knechtes David willen. Weil Gott David ein Versprechen gegeben hat. Weil Gott gesagt hat, ich lasse dich nicht los. Bei David, ich gebe dir einen Nachkommen, einmal Salomo und seine Linie und dann aber auch auf Jesus hinweisend. Und jetzt kommt hier nochmal David ins Spiel. Warum? Weil Gott gesagt hat, ich bin David treu und dann bin ich dir auch treu. Und für uns als Christen können wir den ultimativen David nehmen. Nicht David, der dann halt auch Ehebruch begangen hat und Gott untreu war, sondern Jesus, der Gott in allen Dingen treu war. In dem auf alle Gottes Verheißung das Ja und Amen ist. Da kommt Gott zu uns als der Gott im Himmel, als unser Vater und auch als Gott der Mensch, der unser Bruder geworden ist. Und spricht zu uns, und spricht zu Hiskia in diesem Fall eben: Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Passt übrigens auch wunderbar in die Jahreslosung, ne? Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich habe dein Gebet gehört, zuerst einmal. Ja, gut, man kann natürlich sagen, der König. Ja, was sind wir? Wir sind das königliche Priestergeschlecht. Wir als Christen sind nicht nur Königskinder, wir sind auch Könige. Und darum dürfen wir alles, was den König angeht, auch für uns in Anspruch nehmen. Da habe ich übrigens jetzt plötzlich noch einen Grund, warum Hiskia ein Bild für uns ist. Wir dürfen das auch in Anspruch nehmen. Gott hört unser Gebet. Wir stehen sogar auf einer Stufe höher als Hiskia, weil wir in Jesus sind. Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Also da, wo Hiskia mit Leidenschaft gebetet hat, so leidenschaftlich, dass er geweint hat, vielleicht um sich. Also vielleicht waren es ganz egoistische Tränen. Vielleicht hat er aber auch gesagt, ich habe doch noch gar keinen Sohn, der weiter auf Davids Thron setzen kann. Könnte übrigens auch sein. Könnte man natürlich sagen, du bist jetzt seit 14 Jahren auf dem Thron und hast noch keinen Sohn gezeugt. Wer weiß, vielleicht. Vielleicht waren es bisher nur Töchter. Man weiß es nicht. Das steht da ja nicht unbedingt dabei. Aber auf alle Fälle, ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. In Jakobus 5, Vers 16 lesen wir diesen schönen Vers: Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich gemeint ist. Dieses Wort für ernstlich ist ein anderes Wort für betend. Also das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es betend ist. Und dieses Doppelbeten, das ist ein Hebraismus, also Anlehnung an die hebräische Sprache. Wenn man beides mal, also wenn man zwei Infinitive zusammenpackt, nicht nur das, also ich sage es anders. Wenn Gott sagt zu Adam, wenn du von dem Baum isst, wirst du gewiss sterben. Das ist ein Wortspiel, da steht, du wirst sterbend sterben. Du wirst ein Sterben sterben. Das verstärkt das Ganze nochmal. Und da beim Gebet des Gerechten, das betende Gebet, also das, was wirklich betet, das gewiss betet, das stark dranbleibt. Und dann wird ja Elia erwähnt, der 7-mal sich so hingekniet hat wie eine gebärende Frau. Also ein Gebet voller Hingabe. Das hört Gott. Und das ist richtig mächtig. Bei Jakobus ist das übrigens in dem Zusammenhang mit dem Gebet für die Kranken. Und das passt hier ja auch. Bloß, dass Hiskia jetzt keinen hat, der für ihn betet, sondern dass er selber betet. Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Siehe, ich will dich gesund machen. Am dritten Tage wirst du hinauf in das Haus des Herrn gehen. Und ich will 15 Jahre zu deinem Leben hinzutun und dich und diese Stadt erretten vor dem König von Assyrien und diese Stadt beschirmen um meinetwillen und meines Knechtes David willen. Aber da haben wir auch nochmal einen Hinweis auf das. Das ist währenddessen passiert. Und was sagt Gott hier eben auch nochmal? Um meinetwillen und meines Knechtes David willen. Nicht, weil du große Sachen gemacht hast, das finde ich auch gut, dass du es gemacht hast. Das ist mir ja wichtig. Also, in dem Ganzen, was hast du, was du nicht empfangen hast, können wir manchmal auf der anderen Seite runterfallen, dass wir sagen, geht mich alles gar nicht an. Sondern Gott freut sich ja, dass wir die Sachen tun. Gott freut sich darüber, wenn wir nach seinem Reich streben, wenn wir die Arbeit fortführen, die er gemacht hat, die angefangen hat, auch wenn es so aussieht, als würde es überhaupt nichts bringen, weil sich halt irgendwie niemand findet. Und dann dürfen wir da rankommen. Aber trotzdem sagt er, um meinetwillen. Also, schön, dass du das alles machst. Aber ich weiß, dass du ein fehlerhafter Mensch bist und deswegen immer wieder sagen könntest, na gut, ich habe das all die tollen Sachen gemacht, aber all die schlimmen Sachen, die ich gemacht habe, heute Morgen schon wieder, heute Mittag schon wieder, heute Abend schon wieder, die Gedanken, die ich gehabt habe, die Sachen, die ich gemacht habe. Und dann sagt Gott, das ist nicht deinetwegen, sondern meinetwegen und wegen Jesus. Also wir kriegen es hier ein bisschen mit, in 2. Chronik wird sogar nochmal extra gesagt, Hiskia hat Gott dafür gar nicht richtig gedankt. Das wusste Gott ja vorher schon, trotzdem hat er es gemacht. Weil Gott treu ist. Und weil er eben sagt, ich tue es um meinetwillen, um meines Namens willen, führe ich dich auf rechter Straße, Psalm 23,3, und um Jesu willen. Weil du in Jesus bist, habe ich gar kein Recht, dir das Böse anzutun, sondern du hast ein Anrecht auf das Gute, das dir passiert. Wir haben auch ein Anrecht darauf, dass wir verfolgt werden, versteht mich nicht falsch, soll hier kein Wohlstandsevangelium sein, dass wir halt nur schön auf Wolke 7 schweben, alles rosa rot. Aber in Jesus haben wir Anrecht auf Dinge, die wir sonst gar nicht hätten. So. Und Jesaja sprach, bringt ein Pflaster von Feigen. Und als sie das brachten, legten sie es auf das Geschwür und es wurde gesund. Und er wurde gesund. Das heißt hier übrigens, er zeigt hier übrigens auch nochmal, Gott hat verheißen, du wirst gesund, gibt ein göttliches Wunder, aber trotzdem kommt hier Medizin ins Spiel. Ich habe keine Ahnung, ob der Feigenkuchen wirklich was gebracht hat. Weil manches, was früher als medizinischer Standard war, ist heute verworfen und in 50 Jahren werden wir wahrscheinlich auch über diverse Dinge lachen oder die Hände vom Kopf zusammenschlagen, die heute als unfehlbarer Standard gelten. Wenn wir auf die Experten hören wollen, dann müssen wir immer wieder uns bewusst machen, das sind auch nur Menschen, und dürfen ganz klar sagen, ja, was du sagst, ist gut, aber ich möchte mir meine eigene Meinung bilden. Der einzige Experte, auf den wir uneingeschränkt hören sollen, ist Gott. Und das machen wir bei ihm nicht. Meistens. Aber was das hier jetzt zeigt, dass Jesaja diesen Feigenkuchen nimmt, oder ein Pflaster von Feigen, Gottes Verheißung kann auch unterstützt werden durch Medizin. Also in vielen Heilungsbewegungen kommen die Ärzte zu kurz oder werden verteufelt. Wer zum Arzt geht, der ist kein richtiger Christ und alles Mögliche. Und auch bei anderen Sachen. Und dann muss man wieder gucken, okay, wo ist es jetzt so ein Feigenkuchen? Oder so ein Pflaster von Feigen, das bei mir draufkommt, dass es im Einklang ist mit Gott? Und wo bin ich gerade dabei, einen Ismael zu zeugen, wie es Abraham gemacht hat? Wie komme ich dahin, dass ich das weiß? Jakobus 1, Vers 5. So jemand von euch Weisheit mangelt, und das tun wir alle, der bitte Gott, der gerne gibt, und es wird ihm gegeben werden. Und dann Vers 6 noch, er bitte aber ohne Zweifel, im Glauben ohne Zweifeln. Denn wer zweifelt, ist wie eine Welle, die vom Wind hin und her geworfen wird. Also, ich bete darum und sage, schenk mir Weisheit in diesem Fall. Bin ich gerade dabei, einen Ismael zu zeugen? Oder ist das so ein Pflaster von Feigen, das mir hilft? Ich bete darum, muss nicht unbedingt dann sofort im nächsten Augenblick losziehen, sondern sage, ich forsche jetzt in der Bibel, bis mir Gott entweder zeigt, das ist jetzt Ismael, oder das ist so ein Feigenpflaster. Und wenn ich das gefunden habe, dann sage ich, so, das ist es jetzt. Und auch wenn das keinen Sinn ergibt, in die eine oder andere Richtung, dann ziehe ich da jetzt los. Und vertraue darauf, dass das die Weisheit ist von Gott. Und wenn mich dann Zweifel anfechten, dann sage ich, nein, das habe ich jetzt bekommen. Ich habe jetzt bekommen, das ist das Pflaster von Feigen, das bei mir drauf soll. Oder ich sage eben, nein, ich habe bekommen, dass es ein Ismael ist für mich. Ein Hagar, ein Ismael, also ne, die gleiche Richtung. Lass ich nicht, ich gehe weiter in die Richtung. Kommt immer wieder Zweifel mir Fragen nach und dann kommt aber wieder eine Bestätigung. Nein, da gehst du weiter. Und dann machen wir das. Warum? Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denn mein Verstand kann mir manchmal eben sagen, Gott kann gar nicht durch die Medizin wirken. Gott kann gar nicht durch andere Sachen wirken. Manchmal sagt mir mein Verstand aber auch, Gott kann nur dadurch wirken. Gott kann nur durch die Schienen wirken, wie bei Abraham, Hagar und Sarah, dass Sarah nur ein Kind bekommen kann durch eine zweite Frau. Kann beides komplett Sinn ergeben. Und dann muss ich mich darauf verlassen, dass was mir Gott persönlich geschenkt hat dafür, durch sein Wort, durch Beten, durch Gespräch mit Freunden, also Christen, alle Leute auch mit Heiligen Geist, und dann ziehe ich los. Das hat Jesaja hier gemacht, weil er gewusst hat, in diesem Fall braucht es etwas, durch das Gott arbeiten möchte. Hiskia aber sprach zu Jesaja, was ist, oder man kann auch hier übrigens übersetzen, er hatte gesprochen. Also, wir haben den Vers davor und er wurde gesund und jetzt kommt nochmal ein Rückblick. Also, er wurde gesund, weil manche Leute lesen diesen Text und sagen, er steht doch jetzt, er wurde gesund und warum kommt das jetzt? Diese hebräische Floskel kann man auch übersetzen vorzeitig, das heißt, Hiskia hatte gefragt. Also zu dem Zeitpunkt, bevor Jesaja gesagt hat, holt mir den Feigenkuchen. Hiskia aber sprach zu Jesaja, was ist das Zeichen, dass mich der Herr gesund machen wird und in das Herrn Haus hin, und ich in das Herrn Haus hinaufgehen werde am dritten Tage? Übrigens, der Vater Hiskias war König Ahas und der hat von Jesaja angeboten bekommen, du kannst ein Zeichen fordern, am Himmel oder auf Erden, und Ahas sagte, mach ich nicht, ich will den Herrn nicht versuchen. In frommer Scheinheiligkeit. Hiskia fragt, was ist das, was kriege ich für ein Zeichen? Zeichen fordern ist nicht unbedingt ein Zeichen von Unglauben. Also Jesus sagt zwar, ich merke schon, ich komme heute nicht über Kapitel 20 hinaus, Jesus sagt zwar in Matthäus 16 zum Beispiel, also 15 ist es, pardon. 15 oder 16, irgendwo da in dem Zusammenhang auf alle Fälle, die Speisung der 4000 war gerade. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten kommen zu Jesus und sagen, was gibst du für uns für ein Zeichen? Und Jesus sagt, ein ungläubiges und verkehrtes Geschlecht fordert ein Zeichen, es wird ihnen aber kein Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Propheten Jona. Gibt Zeiten, an denen wir so viel von Gott schon als Beweise haben. Diese Pharisäer und Schriftgelehrten haben an allen möglichen Punkten gesehen, Jesus ist der Messias. Und dann kommen sie an, was gibt es für ein Zeichen, dass du von Gott gesandt bist? Und an dem Punkt sagt Jesus, ne, ihr kriegt keins mehr, nur noch eins, nämlich die Auferstehung. Und an anderen Punkten ist, wie bei Hiskia, dass wir fragen dürfen, was ist das Zeichen? Das dürfen wir tatsächlich machen. Und dann dürfen wir Gott schon verrückte Sachen sagen. Wir müssen es nicht unbedingt machen wie im Tagebuch eines frommen Chaoten. Der hat sich zum Weihnachtsliedersingen eingetragen, aber am selben Abend kommt James Bond. Und er hadert damit, weil er möchte ja James Bond gucken. Und geht hin und her und her und hin. Und dann sagt er, ich habe ein Vlies ausgelegt, Gideon. Wenn morgen um 9.24 Uhr ein Gnom in japanischer Admiralsuniform vor der Haustür steht, dann will Gott, dass ich zum Adventswiedersehen gehe. Nächster Tag, 9.25 Uhr, ein Wunder, es war kein Gnom vor der Tür. Das ist ein Zeichen fordern im Sinne, wie es die Pharisäer gemacht haben. Wir wollen eigentlich gar nicht. Lass ruhig. Und dann gibt es aber, dass Gott sagt, okay, fordere dir ruhig ein Zeichen und geh dann danach. Also dass Gott tatsächlich etwas tun kann, wie er es jetzt hier bei Hiskia gemacht hat, oder bei Gideon, und dann folgen wir dem, selbst wenn wir dann Zweifel haben. Gott wird es dann mitunter auch nochmal bestätigen. Gideon hat drei Zeichen gebraucht. Er hat das Vlies einmal ausgelegt, und es war klatschnass, der Boden war feucht. Dann war es andersrum, er hat das Vlies wieder ausgelegt, der Boden war feucht, das Vlies war komplett knochentrocken. Und das dritte war, dass Gott ihn nochmal runtergeschickt hat ins Lager der Midianiter und die dann von dem Traum erzählt haben. Und der eine sogar noch den Traum gedeutet hat, dass Gideon, ein rollendes Brot, das ganze Lager kaputt macht. Also es braucht manchmal mehr Zeichen, aber bei Gideon hat man gesehen, der möchte. Aber er ist sich noch nicht ganz sicher. Da auch zum einen wieder, ich brauche die Weisheit Gottes, um die ich bitten darf. Und zum anderen aber auch, Gott ist so gnädig und der gibt auch Bestätigungen. Weil Hiskia, der hat jetzt ein Zeichen gebraucht. Von draußen bedrängt, von innen bedrängt und dann auch erst das Wort Gottes, du wirst sterben. Und dann war das andere, das neue Wort für ihn viel zu schön, um wahr zu sein. Und dann hat er gesagt, ich möchte glauben, aber ich brauche irgendwas, an dem ich mich festhalten kann. Und das macht Gott. Weil er weiß, dass manchmal sein Wort für uns doch nicht ganz genug ist. Wäre schön, wenn es so wäre. Aber Gott sagt, okay, dann mache ich noch was für dich. Jesaja sprach, dies Zeichen wirst du vom Herrn haben, dass der Herr tun wird, was er zugesagt hat. Soll der Schatten an der Sonnenuhr 10 Striche vorwärts gehen oder 10 Striche zurückgehen? Hiskia sprach, es ist leicht, dass der Schatten 10 Striche vorwärts gehe. Das will ich nicht, sondern dass er 10 Striche zurückgehe. Also 10 Schritte vor. Nach 10 Minuten, oh, er ist 10 Schritte vorwärts gegangen. Ein Wunder ist geschehen. Nee, Hiskia sagt, okay, ich werde verrückt und sag das. Manchmal dürfen wir verrückt werden. Also wenn wir wirklich klar bekommen haben, du darfst von Gott ein Zeichen kriegen und mitunter sagt Gott sogar das oder das, und dann dürfen wir das Verrückte wählen. Da rief der Prophet Jesaja den Herrn an und der Herr ließ den Schatten an der Sonnenuhr des Ahas 10 Schritte zurückgehen, die er vorwärts gegangen war. Übrigens auch nochmal sehr schön, dass die Sonnenuhr von Ahas angebracht worden war, der gesagt hat, ich will kein Zeichen haben. Und genau dessen Sonnenuhr hat Gott jetzt gebraucht, um Hiskia ein Zeichen zu geben. Und das hat Hiskia gereicht. Danach hat er es im Glauben annehmen können, ich werde gesund. Und hat nochmal 3 Tage gebraucht. Auch übrigens nochmal was Wichtiges bei Heilung. Oder auch bei anderen Wundern, die Gott tut. Es kommt nicht immer sofort. Und Hiskia lag da noch todkrank und hat dann auch nochmal die Bestätigung gebraucht. Und die Sonnenuhr hatte wahrscheinlich sehen können von seinem Bett aus, durchs Fenster, dass er morgens halt gucken konnte, oder den ganzen Tag, wie spät ist es eigentlich. Und dann hat Gott es ihm gezeigt. Und das hat Hiskia gereicht, dass er dort auf seinem Bett lag und durch den Glauben, dass dieses Zeichen bei ihm geweckt hat, das Zeichen und das Wort zusammen, fällt mir auch noch was Gutes zu ein, sage ich gleich noch, das Wort und das Zeichen zusammen, das hat bei ihm den Glauben gewirkt. Wort und Zeichen haben wir bei 2 wichtigen Sachen. Martin Luther kam, ihr könnt ja zum Glück alles nachhören bei der Aufnahme, das ist das Gute dabei. Martin Luther hat ja aufgeräumt. Die katholische Kirche hat bis heute 7 Sakramente. Also 7 Dinge, die total wichtig sind. Heilige Sachen. Luther hat aber geguckt und gesagt, es passt nur bei 2, wirklich bei 3 so halb. Oder bei einem dritten so halb. Er hat nämlich gesagt, das Sakrament braucht ein Wort Gottes dazu, eine Verheißung Gottes. Genauer gesagt, eine Verheißung Jesu. Und dazu ein äußeres Zeichen. Hat er bei 2 gefunden, bei einem dritten so halbwegs. Das halbwegs dritte ist die Beichte mit der Verheißung, dass die Sünden vergeben werden. Aber da gibt es halt nicht so ein richtig offenes Zeichen dafür. Und darum gibt es dann bei Lutheranern so den Streit gewissermaßen, ist die Beichte jetzt ein Sakrament oder nicht. Bei 2 Dingen aber ganz eindeutig, bei der Taufe, da gibt es ein Wort Jesu, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Markus 16, Vers 15 und 16. Gibt noch mehr Verse mit Verheißung, aber da auf alle Fälle. Das Wort Jesu zur Taufe und das äußere Zeichen mit dem Wasser. Und das andere ist das Abendmahl, bei dem Jesus uns Brot und Wein gegeben hat, gesagt hat, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Tut das, so oft ihr es trinkt und so oft ihr davon esst, zu meinem Gedächtnis. Und hat uns da an dem Punkt auch diese Verheißung gegeben. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Und das sollen wir auch tun. Ein äußeres Zeichen, Brot und Wein, Jesu Leib und Jesu Blut, mit seinem Wort, mit der Verheißung dazu, mein Leib ist für euch gegeben, mein Blut ist für euch vergossen, zur Vergebung der Sünden und allem, was dazu gehört. So. Hat er gesagt, ich schaffe es heute doch nicht mehr durchs Kapitel. Das ist manchmal. Aber ich hoffe, es war für euch viel drin, bei dem ihr was rausholen konntet. Zu dieser Zeit sandte Merodach Baladan, der Sohn Baladans, der König von Babel, Brief und Geschenke an Hiskia, denn er hatte gehört, dass Hiskia krank gewesen war. Hiskia aber freute sich über die Boten und zeigte ihnen das ganze Schatzhaus, Silber, Gold, Spezerei und das beste Öl und das Zeughaus und alles, was an Schätzen vorhanden war. Es war nichts in seinem Hause und in seiner ganzen Herrschaft, was ihnen Hiskia nicht gezeigt hätte. Besuch von draußen, von dem feindlichen König, von ganz weit weg. Babel war zu dem Zeitpunkt noch nicht die große Macht, die große Bedrohung. Das war Assyrien. Aber Hiskia hat sich geehrt gefühlt dadurch. Und manche sagen, das war ein Fehler. Und wir können es gleich ein bisschen auch sehen an dem, was Jesaja zu ihm sagt. Und zum anderen war, also, dass Hiskia jetzt geprahlt hat, dass Hiskia zeigen wollte, guckt mal, ich habe so viel, dass Hiskia sich gesagt hat, ich zeige denen jetzt mal, was ich alles habe, also nicht nur prahlen, sondern auch, damit der König von Babel weiß, dass er bei mir auch gute Dinge findet, beziehungsweise dass er sieht, ich bin dir ebenbürtig, kann alles Mögliche an Stolz mit reinspielen. Und vielleicht war es tatsächlich auch einfach nur erstmal äußere Freude. Aber fleischliche Freude wahrscheinlich. Denn in 2. Chronik steht halt da am Ende über Hiskia, er hat sich nicht zu Herzen genommen, was bei ihm passiert ist. Da noch einmal, Gott hat die Krankheit nicht wieder zurückgeschickt. Denn Gottes Gaben und Verheißungen können ihn nicht gereuen. Also auch bei solchem undankbaren Volk, wie es auch Jesus später mitbekommen hat, das, was Gott für uns tut, das nimmt er nicht wieder zurück. Das können wir verspielen, aber er nimmt es nicht zurück, weil Gott schenkt. So. Da kam der Prophet Jesaja zum König Hiskia und sprach zu ihm: Was haben diese Leute gesagt? Und woher sind sie zu dir gekommen? Hiskia sprach: Sie sind aus fernen Landen zu mir gekommen, aus Babel. Er sprach, was haben sie gesehen in deinem Hause? Hiskia sprach, sie haben alles gesehen, was in meinem Hause ist, und es gibt nichts von meinen Schätzen, was ich ihnen nicht gezeigt hätte. Da sprach Jesaja zu Hiskia, höre des Herrn Wort. Siehe, es kommt eine Zeit, dass alles nach Babel weggeführt werden wird, was in deinem Hause ist und was deine Väter gesammelt haben bis auf diesen Tag, und es wird nichts übrig gelassen werden, spricht der Herr. Wieso das auf einmal? Es wurde dem König von Babel alles präsentiert. Und es hat doch etwas gedauert, bis Nebukadnezar kam. Nochmal, Moment, 100 Jahre auf alle Fälle. Bis die Nebukadnezar halt kam und Jerusalem erobert hat. Aber es war den Leuten irgendwie bewusst, es sind große Schätze dort in Juda. Also das hat sich wahrscheinlich festgesetzt. Und weil Hiskia alles gezeigt hat, hat er in gewisser Weise alles verloren. Das liegt jetzt nicht unbedingt nur an Hiskia. Möchte ich ganz klar dazu sagen, denn beim Nordreich wird ganz eindeutig allen Israeliten die Schuld gegeben. Das Volk hat sich dagegen gestellt. Und wir lernen später bei Josia, dass zwar Josia ein guter König ist, aber das Volk sich trotzdem so versündigt hat, dass Gott das Gericht kommen lässt. Also es liegt nicht nur an Hiskia. Und an dem Punkt bin ich gern immer wieder dazu bereit zu sagen, jetzt gibt nicht die Schuld nur einem Mann. Der einzige Mann, der alle Schuld getragen hat, ist Jesus. Andererseits kann die Entscheidung eines einzelnen Mannes doch ziemlich viel bewirken, wie wir hier bei Hiskia sehen. Jetzt kommt was ganz Interessantes. Dazu werden sie von den Söhnen, die von dir kommen, die du zeugen wirst, einige genommen werden, dass sie Kämmerer seien im Palast des Königs von Babel. Das ist eine Prophetie auf den Propheten Daniel hin und seine Freunde. Auch wunderbar, also das ist übrigens ein Grund, warum das hier jetzt erst im Exil bzw. danach geschrieben wurde, würden jetzt moderne Theologen sagen. Andererseits ist es ein wunderbares Indiz dafür, dass Gott tatsächlich die Zukunft im Blick hat. Hiskia aber sprach, das Wort ist gut, dass der Herr geredet hat durch dich. Denn er dachte, es wird doch Friede und Sicherheit sein zu meinen Zeiten. Vielleicht ein bisschen egoistisch an dem Punkt. Und zum anderen, er muss das Wort ja annehmen. Muss er das? Anscheinend muss er es an diesem Punkt tatsächlich. Und dass er dann nicht sagt, bitte lass es. Da haben wir dann plötzlich, zuerst hat er das Wort nicht angenommen, jetzt nimmt er es an. Aber bei dem zweiten Fall lasse ich es tatsächlich einfach mal stehen. Was mehr von Hiskia zu sagen ist und alle seine tapferen Taten und wie er den Teich und die Wasserleitung gebaut hat, durch die er Wasser in die Stadt geleitet hat, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Juda. Da kommen wir hin, wenn wir in 2. Chronik sind. Und Hiskia legte sich zu seinen Vätern und sein Sohn Manasse wurde König an seiner Stadt. Dazu nur noch ganz schnell etwas. Darum habe ich einige Bibellehrer schon gehört, die gesagt haben, es war ein sehr großer Fehler, den Hiskia begangen hat, dass er gesagt hat, ich möchte noch leben. Denn, kriegen wir nächstes Mal nochmal mit, Manasse war 12. Das heißt, er war zu dem Zeitpunkt, als Hiskia krank war, noch gar nicht geboren. Das heißt, also wenn Hiskia da gestorben wäre, wäre ein anderer König auf den Thron gekommen. Wahrscheinlich. Nehme ich jetzt mal an. Sofern Hiskia halt irgendwie einen Sohn hatte, aber das nehme ich eben an. Aber innerhalb dieser 15 Jahre wurde Manasse gezeugt. Und Manasse war der schlimmste König, den Israel, den Juda hatte. Und wenn wir nur das zweite Buch Könige hätten, dann würden wir auch sagen, es war ein kompletter Reinfall mit Manasse. Wenn wir das zweite Buch Chronik noch dazu nehmen, oh, Manasse hat sich bekehrt. Das schon mal so viel als Spoiler. So, okay. Aber so viel zu Hiskia. Ein großer Mann, eben auch mit Fehlern wie wir. Aber eben ein Bild für Jesus, von Jesus überboten und ein Bild für uns als Christen, weil auch wir Könige und Priester sind. Und wir sind komplett fehlerhaft und brauchen die Vergebung Jesu. Und müssen uns immer wieder bewusst machen, Gott hilft uns nicht um unseren Willen, sondern um seinen Willen und um seines Knechtes David Willen. Und zwar da gemeint dann Jesus. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir dafür, dass du uns so viel gezeigt hast. Danke, dass wir gucken dürfen in deinem Wort. Was für eine Situation ist das jetzt? Eine Situation, wo wir Ja dazu sagen müssen oder wo wir Nein dazu sagen müssen? Dass wir es annehmen von dir oder dass wir sagen, nein, ich gehe dagegen an. Danke, dass du uns Weisheit schenken willst, wie wir vorangehen. Danke, dass du uns hilfst, im Glauben voranzugehen. Stärk du uns darin und hilf du uns aber auch, dass wir dankbar sind für das, was du uns tust. Lehre du uns da auch durch Hiskia, wie wir es nicht tun sollen. Bitten wir dich in deinem heiligen und lebendigen Namen. Amen.